habe das Mikrofon. Ist immer.
Grüß euch, hallo. Hallo.
So. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen zu dieser Reaction heute. Grüß dich heißt und hallo alles für alle und dann alle anderen, die schon da sind. Ja, wir sprechen heute mal wieder über Palästina, beziehungsweise genau das Westjordanland. Wurde sich ja auch mal zwischendurch gewünscht, dass wir jetzt gerade in Angesicht der massiven Eskalation, die vor Ort stattfindet im Gazastreifen, häufiger über das Thema reden. Ich fand, das war jetzt nochmal eine gute Gelegenheit, dann sich für diesen Mittwoch dann jetzt diese Dokumentation über dieses palästinensische linke Dorf anzuschauen im Westjordanland, was Arte eine Dokumentation gemacht hat. Weil, jetzt ständig jede Woche alle zwei Wochen über Gaza zu reden, ist auch ein bisschen zermürbend. Aber so fangen wir das Thema dann trotzdem noch mit ein.
Ja, ist ja auch tatsächlich so, dass, wenn man sich das anschaut, über das Westjordanland aktuell recht wenig gesprochen wird. Wo es da ja auch eigentlich tagtäglich zu Auseinandersetzungen natürlich vermehrt jetzt kämpfen kommt. Ne? Und ich weiß, könnte jetzt nur lügen, aber ich meine, dass mich auch die Zahl, die ich dazu gehört hatte, von Todesopfern auf palästinensischer Seite im Westjordanland auch jetzt echt schockiert hatte. Das war ja auch was, als wir so ein bisschen über Gaza gesprochen haben, was ja auch eigentlich so der Vorläufer zu jetzt der ganzen Eskalation gewesen war, dass eben im Westjordanland es jetzt massiver Gewalt zwischen Siedlern, Sicherheitskräften und Bevölkerung vom Westjordanland und den palästinensischen Milizen da kam. Und das ist dann ja auch daraufhin zu der Eskalation in Gaza kam. Und natürlich verläuft jetzt das auch so weiter. Deswegen bin ich auch sehr gespannt nach unserer letzten Reaction auf eine ATRE-Doku, was das jetzt gibt.
Hast du schon mal von dem Dorf Farka gehört oder noch nie?
Ich hatte schon mal davon gehört, aber ich habe mich noch nicht intensiver damit auseinandergesetzt.
Ich war auf jeden Fall jetzt schon im Vorfeld überrascht davon zu hören. Tatsächlich hat es, glaube ich, einmal als die Dokumentation, die ist vor 2 Wochen erschienen, da hatte ich, ja, da gab es schon mal so kurz einmal überflogen, dass das irgendwie veröffentlicht wurde, und das fand ich schon überraschend, tatsächlich, dass es so ein linkes Dorf gibt, und mal gucken, was so der, worin sich das genau, das Linke denn da erschöpft, was dort alles so zu finden ist, was da so passiert und wie sich das so verortet und wie so der Stand da ist.
Ja, vor allem auch, wie viel das vielleicht auch mit unseren Ideen zu tun hat, weil ich habe da auch schon so ein bisschen was von eben dörflicher Autonomiestrukturen, Ratsstrukturen und so gehört. Deswegen bin ich gespannt. Lass uns doch direkt reinstarten.
Jo, eine kurze Umbauphase. Das werden wir in Zukunft mal beheben. Meine Kamera ist schon am Start. Hoppala. Da ist auch der liebe Joshua.
Professionell, wie immer. Schön. Ich mach das mal so, dass ich das hier auch ganz sehen kann.
Ja. Okay, dann starten wir rein. Ich bin gespannt.
Fercha im Westjordanland. Ein besonderes Dorf. Hier wollen die Menschen anders leben. Sie wollen unabhängig sein.
Eigentlich ist Palästina ein Agrarland. Aber es gibt eine Vereinbarung zwischen der palästinensischen Autonomiebehörde und der israelischen Besatzungsmacht, sodass wir auf Gemüse aus Israel angewiesen sind. Das hat mir zu denken gegeben. Wir sollten uns nur auf uns selbst verlassen. Wer seine Nahrung selbst produziert, schafft sich Freiheit.
Besuch bei Mustafa Hamad, Fechas Bürgermeister. Das war im April 2023.
Meine Vision für Fercha ist es, die maximale Selbstversorgung des Dorfes zu erreichen. Und zwar in 3 Bereichen. In der Landwirtschaft, beim Wasser und beim Strom. Was mich motiviert, abseits der normalen Pfade zu denken, ist der Wunsch, uns eigenständig zu versorgen. In der Besatzung ist Selbstversorgung eine Form des Widerstandes. Es gibt viele Formen des Widerstandes. Was wir tun, ist eine. Das ist unser Solarenergieprojekt. Fercha ist eines der ersten Dörfer im Westjordanland, das sich mit erneuerbaren Energien beschäftigt. Wir haben auch einen Fußballplatz, auf dem 100 junge Männer und Kinder Sport machen. Und wir konnten die Einstellung der Dorfbewohner ändern. Jetzt haben wir auch ein Mädchenfußballteam.
Wow, also erstmal ist es echt, finde ich echt schön da so, also sieht voll nett aus und auch total grün. Also es gibt ja auch echt in der Region einige Landflecke, die eher so karg sind, ne?
Ja, teilweise ist das natürlich landschaftlich einfach gegeben, ne? Weil es mehr klar. Traditionelles Wüstengebiet ist.
Teilweise aber auch das Wasserproblem.
Genau, ja. Teilweise aber auch, weil dann das Wasser umgeleitet wird. Aber erstmal muss man natürlich sagen, bin ich jetzt gespannt, wenn wir weiter in die einzelnen Projekte reingehen, wirkt das ja schon wie so ein kleiner Rundumschlag, das, was man dann noch immer beispielsweise kurdischen Selbstverwaltungsstrukturen wie in Rojava dann so zugute hält. Also sowohl dann eben dieser ökologische Anspruch, als auch so ein bisschen jetzt so dieses lokale Wirtschaften. Also es klingt ja schon fast so ein bisschen so nach Autarkie, was die da anstreben, sowohl mit der Energieversorgung als auch mit der Versorgung mit Nahrungsmitteln selbstversorgt zu sein. Aber dann auch eben noch so dieser Anspruch von eben, ja, zumindest so jetzt recht niedrigschwelliger feministischer Politik erstmal mit dem Frauenteam. Mhm.
Das 1800-Einwohner-Dorf Fercha ist die erste palästinensische Basisdemokratie mit biologischer Landwirtschaft.
Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber da war schon am Eingang ein
Hammer und Sichel.
Hammer und Sichel.
Das 1800-Einwohner-Dorf Fercha.
Hier rechts.
Können wir dann noch lesen, was da drunter steht? Das ist scheinbar ist farbisch, die ne?
Ja.
Erste.
Ja, kann ich nicht lesen.
Da, oh, guck mal, da in der Bushalte auch.
Oh, ja, auch noch.
Oder was das ist, ich weiß nicht, ob es eine Bushalte
geil,
ist.
Sieht schon geil aus mit der Moschee dann im Hintergrund.
Ja. Palästinensische Basisdemokratie mit biologischer Landwirtschaft, Dorfrat und einer Frauenkooperative. Bis zum Ende des Jahrzehnts möchte sich das Ökodorf selbst versorgen. Neben der Landwirtschaft haben 2/3 der Haushalte im Dorf einen eigenen Nutzgarten. Mustafa ist von den Überzeugungen seines Vaters inspiriert, der einmal Vorsitzender der Kommunistischen Partei Palästinas war.
Ich bin in einer fortschrittlichen Familie aufgewachsen. Eine Familie, für die Gemeinnützigkeit wichtiger ist als private Interessen. Meine Familie hat meine Persönlichkeit stark beeinflusst. Mein Vater besonders. Er hatte großen Einfluss auf mich. Für ihn, meinen Vater, ist unser Wohl als Gruppe viel wichtiger als private Bedürfnisse.
Mustafas Vater führt die Farm der Familie nicht für das eigene Einkommen. Die Erträge kommen dem Dorf zugute, vor allem einer Frauenkooperative, die Produkte dann weiterverarbeitet.
Wir essen frischen Za'atar, arabischen Thymian. Wir kneten ihn in Teig. Wir nennen das Farayek. Wir trocknen ihn auch und machen Dukka, eine Gewürzmischung davon. Das essen wir mit Olivenöl. Es ist ein wunderbares, gesundes Essen. Es ist Teil unserer Esskultur. Jeder liebt es.
Liebe ich nebenbei auch wirklich. Also kann ich nur jedem empfehlen, der noch nicht mal so ein Manaish mit Za'atar gegessen hat, das dann auszuprobieren. Das ist auch generell ganz geil, wenn man eben in Palästina ist, weil du wirklich auf den Märkten dann wirklich pfundweise diese Thymian-Gewürzmischung dann da kaufen kannst zu wirklich Spottpreisen. Und es schmeckt halt einfach, wie er gesagt hat, mit Olivenöl, mit Brot oder wenn du das dann beispielsweise verbackst einfach. Grandios.
So frisch vom Feld würde ich das echt mal sehr gerne essen.
Thymian frisch vom Feld. Ja, ja, müssen wir vielleicht mal ein Vlog nach Fakka machen.
Aber ohne Witz, es wirkt halt auf jeden Fall echt sehr nett bisher.
Ja, definitiv. Und es scheint ja auch wirklich einen explizit eben auch sozialistischen Anspruch da drin zu geben. Und das ist natürlich auch schon mal recht interessant. Das ist ja auch was, was immer ja eigentlich so von vielen Leuten von außen auch extrem als im Niedergang begriffen wird. Und da ist natürlich auch was dran, dass einfach der Einfluss von so sozialistischem Widerstand in Palästina einfach deutlich geringer geworden ist zu eben den einfach sozial, also jetzt vage sozialdemokratischen oder nationalistischen Kräften, wie mit der Fatah oder daneben den islamistischen Kräften.
Mhm.
Ja.
Und 1800 Einwohner ist natürlich wirklich klein, aber jetzt auch nicht irgendwie einfach nur so zwei, drei Hütten. Also
Ja.
sowas kann halt schon in einer ländlich geprägten Region 1800 Einwohner schon eine große Strahlkraft entwickeln.
Hat in Deutschland schon manchmal einen Supermarkt, ne? 1800 Einwohner.
Ja. Gucken, ob es da auch einen Supermarkt gibt.
Die Farm heißt Mond des Dorfes. Mustafas Vater hat ein Liebeslied auf sie geschrieben.
Ja, ajmal Einwohn, ja, Kamar al-Balad, Majma' al-Khillan, ja, Kamar al-Balad, Ardu insaniye, wazra'a bi'iye, Ardu insaniye, wazra'a bi'iye, wal-himmi kawiyin.
Das war im April.
Habe ich ihn doch schon mal eben zur Seite geschoben, damit wir auch die Übersetzung sehen können von dem Lied.
Dafür war ich echt gerne, für so ein schönes Lied.
Zurück in Fercha nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel im Oktober 2023. Das Leben im Dorf ist nicht mehr dasselbe. Auch für May Rachel nicht. Dabei lebt sie gern hier. In Fercha haben Frauen viele Freiheiten.
Zweimal war ich kurz davor zu heiraten. Beide Male ist nichts daraus geworden. Das Leben lehrt uns eine Menge. Ich bin im Dorf aufgewachsen. Ich bin die älteste Tochter. Ich musste die Rolle eines Jungen spielen.
May hat drei Jobs: Anwaltsgehilfin, Gartenarbeit und Catering. Für eine palästinensische Frau ungewöhnlich. Seit dem 7. Oktober bleibt May meist im Dorf. Der Weg in die Kanzlei ist beschwerlich geworden. Sie ist jetzt mehr im Gewächshaus.
Ich komme morgens hierher. Die Sonne scheint. Die Vögel singen, die Bäume sind grün. Ich arbeite 5 oder 6 Stunden, dann gehe ich nach Hause. Ich komme zurück, wann immer ich will. Das verschafft mir Seelenfrieden und Unabhängigkeit. Es ist besser, als Pillen zu schlucken. Das Leben hat sich sehr geändert. Die Menschen verstehen das Leben anders. Vor allem, nachdem die Menschen, die in Israel gearbeitet haben, dort jetzt nicht mehr arbeiten können. Die Menschen merken, dass nichts für immer ist. Jeder Job kann auch jederzeit enden.
Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel ist die Lage hier extrem angespannt. Unweit des Dorfes haben Mitglieder der benachbarten Siedlung Ariel eine Straße gebaut. Sie schneidet direkt durch das Land der Bewohner von Fercha. Was die Bewohner der Siedlung damit bezwecken, weiß in Fercha niemand. Auch nicht, warum sie einen Außenposten bewaffnet haben. Die Gegend um die neue Straße, so sagen die Menschen im Dorf, sei gefährlich. Es käme zu gewaltsamen Übergriffen. May besucht die Familie Hajjaj. Sie hat 2 Parzellen mit Olivenbäumen in der Nähe der Straße.
Ja, das ist ja so ein bisschen das, was wir jetzt im Vorfeld kurz gesagt hatten. Das ist ja jetzt zu verstärkten Auseinandersetzungen zwischen Siedlern, jüdischen Siedlern und einheimischen Palästinensern vor Ort kommt. Und ja, das ist halt so eine Landnahmestrategie, ne? Also weil ja jetzt die Doku das so aufgeworfen hat, dass die Bewohner dieses Dorfes das nicht wissen würden. Also ich glaube schon, dass sie das wissen, einschätzen können, was da passiert, ne, würde ich sagen. Aber das ist ja gerade so diese übliche Strategie, dass sie, ja, dass dann da so Außenposten, so Siedleraußenposten gebaut werden, die halt rund um die Uhr bewacht sind, wo halt dann bewaffnete Siedler sitzen und wo man dann halt einfach probiert, halt so ja, Land weiter einzunehmen und dann halt Stück für Stück so einen Sicherheitsrahmen für die Siedler zu schaffen, um dann halt mehr Land okkupieren zu können. Und das halt gerade, sag ich mal, ist ja noch eine gute Gelegenheit für die Siedler, weil das ganze Augenmerk liegt eben auf Gaza. Und dann kann man halt diese Situation ausnutzen für die Siedlungsbemühungen dort im Westjordanland.
Das ist natürlich auch in der israelischen Gesellschaft einfach jetzt deutlich akzeptierter. Weil man muss sich das ja auch vorstellen, vorher war das ja auch zumindest in Teilen auch ein umstrittenes Thema. Also es gibt ja einfach auch unterschiedliche Arten von Siedlern im Westjordanland. Es gibt solche, mit denen ich auch schon gesprochen habe, die einfach aus ökonomischen Gründen dann da sozusagen einen Vorort von Jerusalem beispielsweise entziehen oder dann auch nach Tel Aviv rüberpendeln, einfach weil die Immobilienpreise da günstiger sind. Es gibt die, die das ganz klar mit ideologischer Stoßrichtung machen und Unterstützung des israelischen Staats. Und es gibt ja auch sogar noch solche, die dann häufig die Speerspitze eigentlich bilden, von denen, die dann diese komplett auch vom israelischen Staat illegalisierten und nur manchmal dann nur geduldeten Siedlungen aufbauen, wo sie dann wirklich ja im Endeffekt mit zusammengezimmerten Blechhütten und Zelten dann sich irgendwo auf einen Hügel draufsetzen, schwer bewaffnet und dann im Endeffekt sagen, das ist jetzt, das besiedeln die jetzt für den Staat Israel oder das die Juden an sich. Ja, und das war natürlich auch immer dann unterschiedlich eben in der israelischen Bevölkerung bewährt. Da gab es dann auch viele Leute, die gesagt haben, ey, eigentlich sollte man generell diesen Siedlungsbau stoppen. Und das ist natürlich eine Meinung, die jetzt einfach mit dem Gaza-Krieg deutlich zurückgegangen ist, weil die israelische Bevölkerung zusammenrückt als nationales Kollektiv und eben, sagen wir mal, die ausgewogenen oder die ambivalenten Haltungen zu den Palästinensern deutlich mehr eben zu diesem klassischen Gut-Böse-Denken, was man ja häufig im Krieg findet, dann übergeht.
Ja, und es kommt von diesen Außenposten auch eben immer wieder zu Übergriffen auf palästinensische Bauern. Also sicherlich wird es auch dann Angriffe auf diese Siedler dann geben von Palästinensern, denke ich mal. Aber in einer anderen Doku von Art, ich weiß nicht, ob wir die zusammen gesehen haben, aber da ging es halt eben vor allen Dingen um diese Angriffe von dann diesen Siedler-Außenposten, die von da aus dann ausrücken und halt auch einfach Terror verbreiten unter der palästinensischen Landbevölkerung dort und da irgendwie die Höfe zerstören und so.
Ja, häufig ist das ja auch so ein Hin und Her eigentlich. Also es gibt, es ist nicht nur, dass es irgendwie nur ein bisschen hier und da vielleicht mal dann irgendwas gibt, sondern wir reden hier von Morden auf beiden Seiten so. Also es gibt auch Fälle, wo dann beispielsweise in Siedlungen einfach Familien von palästinensischen Milizen umgebracht wurden. Und genauso gab es dann auch gezielte Morde eben von den israelischen Siedlern. Ich glaube, der Unterschied dabei ist nur, dass es dann eben einfach einen ganz anderen Bewaffnungsstatus dabei gibt und eine ganz andere Rückendeckung vom Militär, weil das ist ja auch das, weswegen die israelischen Siedler sich einfach viel, viel mehr rausnehmen können als jetzt so eine palästinensische Miliz oder die lokale Bevölkerung, weil sie halt immer die Rückendeckung dieses militärischen Apparates haben. Und das haben wir auch bei den größten Ausschreitungen beispielsweise letztes Jahr gesehen, wo es dann ja auch eigentlich so pogromartige Zustände in so einer Vergeltung für eben, ich weiß gar nicht mal, ob es ein Mord, also irgendeine Gewalttat von Palästinensern an Siedlern war, wo es dann ja wirklich einfach zu massiven Ausschreitungen kam und ganze Straßenzüge verwüstet wurden. Und das ist ja einfach ein konstantes Hin und Her und dieser Gewaltzustand soll natürlich Unsicherheit erzeugen und soll den Leuten dann irgendwann ja einen Rückzug aus den Gebieten dann im Endeffekt mit der Waffe in der Hand oder dem Stein durch die Scheibe dann nahelegen, um dann das Gebiet freizumachen.
Schauen wir mal, wie die Dorfbewohner das einordnen, diesen neuen Siedlerstützpunkt.
Das Land wurde von meinem Schwiegervater an seine Kinder vererbt. Und das ist eine Karte des Landes, getrennt durch die Straße. Wir haben Anteile auf beiden Seiten. Als wir einen Teil des Landes mit Unkrautvernichtungsmittel besprühten, kamen Siedler auf Motorrädern vorbei. Sie griffen uns an wie Monster. Und sie hatten Waffen dabei. Mein Mann sagte zu ihnen auf Hebräisch, dass dies unser Land ist und dass es nicht beschlagnahmt wurde. Warum vertreibt ihr uns von unserem Land? Einer antwortete, halt den Mund und hau ab, bevor ich dich ins Krankenhaus schicke. Und er zielte auf die Beine meines Mannes. Geh zu eurem Auto, befahl er. Sie brachten uns zum Wagen und schlugen mit dem Gewehrkolben gegen unser Auto. Ich kann meine Oliven nicht ernten und muss Öl kaufen. Das ist das erste Jahr, in dem ich noch vor der nächsten Saison Öl kaufen muss. Das ist unser Verlust. Die Saison ist vorbei und die Bäume tragen kaum neue Früchte. Sie sterben, denn sie trocknen aus.
Ja, danke, Tequay. Ja, das ist halt auch immer das Ding, ne? Dass halt die Leute, die Palästinenser, die dort vor Ort leben, haben halt dann eben die Landwirtschaft so. Und wenn jetzt halt denen das Feld genommen wird, dann was sollen die halt machen? Ne?
Ja.
Also im Zweifel oder häufig sind halt diese israelischen Siedler einfach deutlich besser materiell gestellt und wenn da halt was passiert, dann können die halt vielleicht noch auf was zurückgreifen, aber wenn dort halt diese Familie jetzt nicht mehr ihre Olivenbäume abernten kann, dann sind die halt wahrscheinlich angewiesen zum Großteil auf diese Gemeinschaft, die dort in dem Ort sonst herrscht.
Ja, ich glaube, man muss sich das so vorstellen, mit dieser materiellen Besserstellung, dass es auch einfach eine internationale und natürlich auch eine nationale Unterstützung davon gibt. Also es gibt ja diverse Organisationen und diverse Stiftungen, politische Parteien, die Gelder für diese Siedlungsprojekte hergeben. Also wie gesagt, ist natürlich einmal sowieso auch zu einem gewissen Grad sind diese Siedlungen staatlich gewollt, aber selbst für diese illegalisierten Sachen gibt es diverse Organisationen in Israel, die auch international dann von zionistischen Organisationen gefördert werden, die Geld dafür hergeben, dass dann beispielsweise junge Leute, Jugendliche da dann eben hinfahren können oder auch radikalen Familien das ermöglicht wird und die auch erstmal einen materiellen Support für die Zeit bekommen und nicht direkt sich da ökonomisch etablieren müssen. So, dass es wirklich darum geht, im Endeffekt kann man sich das so wie so alimentierte Pionierarbeit dann vorstellen, was diese Leute da machen sollen. Und deswegen können die auch in vielerlei Hinsicht dann natürlich noch mit diesem einfach sehr, sehr krassen Sicherheitslevel, was sie dann durch das israelische Militär bereitgestellt bekommen oder durch die Sicherheitskräfte allgemein, einfach sich extrem viel erlauben.
Verglichen mit Gaza und Palästina sind Oliven nicht wichtig.
Eine israelische Organisation dokumentiert seit über 15 Jahren Fälle sogenannter Siedlergewalt. 2023 war das schlimmste Jahr bisher. 10 Palästinenser kamen ums Leben. Die Expansion der Siedlungen ist auch Thema bei den wöchentlichen Sitzungen des Dorfrats, die Mustafa als Bürgermeister leitet.
Wir haben für alle im Dorf eine Versammlung einberufen. Es gab großes Interesse am Thema konfisziertes Land. Menschen aller Parteien und Familien waren da. Wir haben alle...
Das ist jetzt aber nicht die Vollversammlung, oder?
Ich glaube schon. Das sieht geil aus.
Das kann nicht die Vollversammlung sein. Das ist irgendein anderes Treffen. Da wohnen 1800 Leute. Das sind ja nicht eingeteilt in 5 Familien.
Ich liebste es genau die gleiche Stimmung wie auf so einem anarchistischen Plenum. So. Ich muss mir nochmal überlegen, ob vielleicht Plenum wirklich die richtige Art ist, Entscheidungen zu treffen. Wenn immer diese Blicke dabei rumkommen.
Alle gelistet, die von dem Bau der Straße betroffen sind und beschlossen, eine Beschwerde bei der Polizei einzureichen. Denn der Plan, die Straße zu bauen, ist nicht unbedingt ein israelischer. Es könnte auch eine Siedlungsorganisation dafür verantwortlich sein. Wir haben Einspruch gegen den Bau der Straße erhoben. Doch es ist Krieg und Ausnahmezustand. Die Gerichte in Israel arbeiten nicht regelmäßig.
Wir müssen die Menschen dazu ermutigen, dass sie ihr Land in diesem Gebiet auch bearbeiten.
Denn Land, das nicht oder nicht genügend bearbeitet ist, kann Israel nach altem osmanischen Recht als Staatsland beanspruchen. Manchmal argumentiert die israelische Seite auch mit Sicherheitsbedenken. Die Europäische Union betrachtet die Siedlungen im Westjordanland als Verstoß gegen das Völkerrecht, da sie auf besetztem Gebiet erbaut seien. Die Siedler berufen sich jedoch auf ein israelisches Rechtsgutachten, das den Siedlungsbau als legal ansieht.
Dschihad?
Mustafa besucht den Hof von Abu Dschihad, der direkt unterhalb der neu gebauten Straße liegt.
Ein guter Nachname.
4 von 5 Dorfbewohnern arbeiten in der Landwirtschaft. Doch das reicht oft nicht. Jobs bei der palästinensischen Autonomiebehörde oder bis zum 7. Oktober in den israelischen Siedlungen waren die Hauptverdienstquellen. Abu Dschihad hat seinen Hof 2018 gebaut. Er erzählt, es sei das Erbe seiner Mutter.
Wie geht es dir? Hoffentlich alles gut.
Der Stier hat meinen Sohn auf die Hörner genommen. Er ist im Krankenhaus. Und ich habe den Stier geschlachtet.
Und wie geht es ihm jetzt? Hoffentlich ist es nicht so ernst.
Sein Bein ist verletzt und er hat Schmerzen in der Seite. Hoffentlich ist keine Rippe gebrochen.
Wie ist die Situation mit den Siedlern?
Was für eine Alltagsgeschichte.
Die Gegend ist in Gefahr. Nach ihren Plänen wollen sie eine Mauer, 20 bis 30 Meter von meinem Hof entfernt bauen.
Es geht um diesen Stall.
Der Stall hat mit Einrichtung 720.000 Schekel, 180.000 Euro gekostet. Tiere nicht mitgerechnet. Sie könnten mit dem Bulldozer kommen und alles zerstören, ohne jemanden zu fragen oder zu informieren. Sie betrachten es als Sicherheitsbedrohung. Du kannst vorher nicht mal evakuieren. Ich bin darauf vorbereitet, umzuziehen. Ich kann nicht riskieren, meine Investition zu verlieren.
Während Abu Dschihad darüber nachdenkt, seine Zelte abzubrechen, versucht er, den Hof mit Hilfe von Überwachungskameras zu schützen. Mit den Aufnahmen seiner Kamera wurde so, unabsichtlich, ein Überfall dokumentiert.
Hier haben wir einen jungen Mann aus dieser Gegend, der zum Olivenhain neben der Siedlung geht. 2 Siedler folgen ihm. Einer folgt ihm von hier unten, hinauf, auf dem Motorrad, und der andere zu Fuß über den Olivenhain von oben. Der junge Mann rennt. Der auf dem Motorrad erwischt ihn und wirft ihn zu Boden. Hier sieht man den anderen Siedler, der den jungen Mann durch den Olivenhain verfolgt hat. Schau, es sind 2, die ihn verfolgt haben. Einer mit dem Motorrad, der andere durch den Olivenhain. Sie haben ihn gepackt und verprügelt.
Die Angreifer seien israelische Siedler, sagen das Opfer und Menschen, die ihm halfen. Verschiedene Menschenrechtsorganisationen haben das bestätigt. Die Menschen in Ferha wollen anders leben, unabhängig sein. Aber an den politischen und gesellschaftlichen Realitäten im Westjordanland kommen sie nicht vorbei. Auch Bürgermeister Mustafa nicht. Auch er, der eigentlich nicht in Lagern denken will.
Ich als Palästinenser, als Linker, lehne die Hamas aus ideologischen und religiösen Gründen ab. Aber als nationale Freiheitsbewegung sind sie palästinensisch.
Alte Überzeugungen bröckeln. Erst recht seit dem 7. Oktober.
Ja, ist ja generell so eine Haltung, die jetzt immer stärker wird, also die wir sowohl bei uns auch schon in Deutschland immer häufiger mitbekommen.
Ja, so mit Young Struggle und so. Ne?
Genau, aber in Palästina selber ist das ja nochmal viel krasser, dass die Leute eben sagen, okay, selbst wir als Kommunisten, als Sozialisten, die eigentlich Feinde der Hamas sind, so auf einer inhaltlichen Ebene und vorher sicherlich auch schon mal in eine Auseinandersetzung involviert waren, wir sehen einfach, dass es keine andere Perspektive gibt und die jetzt im Endeffekt, das sind, was real einfach den Führungsanspruch von eben dem militanten palästinensischen Widerstand innehat. Das liegt ja natürlich auch daran, dass die Fatah eben ja sehr, sehr stark zurückgegangen ist in ihren militanten Aktivitäten. Da gibt es natürlich auch noch so militante Organisationen, die sich auf sie berufen und wo, glaube ich, auch die Verbindungen zumindest für mich jetzt nicht immer hundertprozentig klar waren, wie eng die dann zu der Führungsriege sind. Aber zumindest eine Führung der Fatah ist ja eigentlich schon der Anspruch so von jetzt eine Verwaltung vom Westjordanland und so die gemäßigte Alternative zur Hamas in Gaza darzustellen.
Und ich meine, du hast es ja auch gerade gesagt, was für die israelische Seite gilt, mit, okay, ist jetzt halt ein Kriegszustand, wo alle so ein bisschen mehr dann in Israel halt zusammenrücken und auch dann, was jetzt halt den Siedlungsbau angeht, halt mehr weggucken. Das Gleiche gilt ja dann auch für die palästinensische Seite logischerweise, dass dann halt auch mehr zusammengerückt wird und halt über die Gräueltaten und halt die Positionierung der Hamas halt mehr hinweggeschaut wird als sonst.
Ja, absolut, absolut.
Das sind ja die ganz normalen Mechanismen von Krieg im Prinzip, dass halt alle dann halt klar ist Palästina jetzt kein üblicher Staat oder so. Sondern es ist halt ein Befreiungskampf.
Streiten, was für eine staatliche Struktur das überhaupt ist.
Mhm. Aber trotzdem, diese Mechanismen von, dass dann alle an dem Nationalen da zusammenstehen, das ist das Gleiche.
Ja, das stimmt. Und wie gesagt, ich glaube wirklich, dass das auch einfach eine Ausweglosigkeit ist, in der sich die Linke vor Ort dann befindet und dass sie dann halt sagen, es ist ja auch so ein bisschen diese Position, die wir, glaube ich, damals auch schon mal, als wir uns mit dem Maoismus intensiver auseinandergesetzt hatten, besprochen haben, wo es ja auch recht viel Fokus darauf gibt, dass dann eben gesagt wird, in solchen semi-feudalen und kolonisierten oder vom Imperialismus betroffenen Ländern, da zählt eben der Kampf gegen den Imperialismus einfach an vorderster Stelle so und erst wenn eben da eine nationale Unabhängigkeit erreicht ist, kann man überhaupt in der Richtung von wirklich Aufbau von einer sozialistischen Gesellschaft gehen. Und das ist natürlich logisch, dass dann auch viele Linke vor Ort in Palästina eben diese Position vertreten und dann bleibt denen ja auch nicht viel Auswahlmöglichkeit. Das ist ja dann tatsächlich real, wenn sie eben diese Position so vertreten, wenn sie sagen, nationale Unabhängigkeit ist jetzt unser dringendstes Problem, dass eben dieser Besatzungs- und im Endeffekt Landnahme-Zustand von Israel beendet wird, dann können die sich ja nur noch auf die Hamas eigentlich beziehen.
Ich finde es halt falsch, klar. Ne? Ich finde das halt nicht richtig, weil grundsätzlich sollte man halt nie so linke Grundpositionen halt aufgeben und zu so einer islamistischen Mörderbande halt wie die Hamas stehen. Aber es ist ja einfach nur eine Erklärung. So. Dass es halt dann auch viele Linke gibt, die halt dazu bereit sind, ist einfach, man kann das halt, denke ich, verstehen. Man kann sich ja probieren, da reinzudenken, was halt gar nicht möglich ist, weil wir natürlich nicht unter dieser Besatzung leben und halt nicht von klein auf mit dieser Situation konfrontiert sind, ne? wie die Menschen halt in dieser unfassbaren Unterdrückung. Deswegen, aber das ändert jetzt trotzdem nichts. Es ist ja nichts anderes, als wenn wir zur Ukraine eine Position einnehmen, wo wir halt sagen, okay, wir können halt auch verstehen, wenn die Leute, wenn jetzt irgendwelche Anarchisten oder so sich halt da der ukrainischen Armee anschließen, um halt gegen Russland zu kämpfen, weil sie halt ihre Heimat verteidigen wollen, aber trotzdem ist es halt in vielen Punkten fragwürdig.
Zumal der Unterschied, der hier ja jetzt noch besteht zu sowas wie der Ukraine oder ich nenne jetzt einfach mal ein paar Sachen wie Afghanistan oder so, ist ja auch einfach, dass ein militärischer Sieg von dem palästinensischen militanten Widerstand eigentlich fast eine ausgeschlossene Sache ist.
Ja.
Also wirklich in so einer offenen Konfrontation. Und da bleibt ja im Endeffekt auch nur dann eine irgendwie geartete Perspektive, wo eben der Widerstand im Westjordanland und in Gaza auch so sehr Solidarität dann eben in der israelischen Gesellschaft erzeugt, dass es dann zu einem Umdenken in der Politik gibt und man vielleicht dann wirklich erstmal überhaupt sowas erkämpft hat wie eine tatsächliche Autonomie von Gaza und dem Westjordanland von eben israelischer Einwirkung. Und das funktioniert natürlich auch einfach nicht mit einer Hamas, die ja entgegen jetzt auch vielen Verschwörungserzählungen, die darum gemacht werden, ja tatsächlich einfach auch auf israelische Zivilisten abzielt und da auch Familien und Kinder ins Visier nimmt. Und ich weiß, dass jetzt ganz viel darum veröffentlicht wird und auch von vielen Leuten jetzt gesagt wird, ja, aber am 7. Oktober, da sei ja ganz viel im Unrein und die Hamas hätte gar nicht direkt irgendwie auf diese Zivilisten abgezielt und das wäre eigentlich schon fast mehr, kann man fast eher dem israelischen Militär zuschreiben und so, was da passiert ist. Ich würde dann einfach nur sagen, wirklich so, man sollte sich mal ein bisschen angucken, wie auch so Anschläge in der Geschichte des palästinensischen Widerstands passiert sind. So. Da gab es auch von linken Gruppen explizite Anschläge auf Zivilisten, selbst auch auf Kinder. So. Und auch jetzt, indem wie die Hamas früher die Anschläge gemacht hat, das war auch einfach jetzt nicht direkt zielgerichtet auf Militäreinrichtungen, sondern es war auch auf Zivilisten abgezielt. Und ich verstehe das, dass man sicherlich auch annehmen kann, dass in so einem Krieg wir uns jetzt auch in einer Propagandaschlacht da befinden und man sicherlich auch irgendwo immer irgendwelche Ungereimtheiten finden kann. Und man das natürlich alles irgendwie nachforschen sollte und so, aber ich finde diese Leute dann so explizit eben da reingehen und sowas dann leugnen, finde ich doch recht fragwürdig, wenn man sich einfach wirklich die gut dokumentierte Geschichte davon auch anschaut.
Ja, natürlich. Wie die Hamas halt gezielt halt in die ganzen Siedlungen da gegangen sind, wo ja auch das waren ja sogar eher gemäßigte Siedlungen, wo teilweise Leute, also Juden halt gelebt haben, die seit vielen Jahren auch im Prinzip auch mit darauf hinwirken, so dort Friedensprozesse zu machen mit den Palästinensern und so, die halt dann da abgeschlachtet wurden in ihren privaten Häusern. Das ist ja komplett dokumentiert, also absolut lächerlich damit macht man sich wirklich zum Verbündeter von so einer Gewalt und das muss man ganz klar aus einer emanzipatorischen Perspektive ablehnen.
Ja, ja. Ich dachte nur gerade, da sind wir auch wieder bei dem Kriegsdualismus, ne? Mhm. Das ist einfach auch jetzt, dann möchte man natürlich auch so ein bisschen, sagen wir mal, gerade, also bei uns in Deutschland ist das natürlich einfach aufgrund der geschichtlichen Vergangenheit und der allgemeinen gesellschaftlichen Stimmung deutlich weniger so, aber gerade wenn wir so den angloamerikanischen Raum gucken, da haben wir ja jetzt auch wirklich gerade nochmal so einen Versuch eben, so eine Ehrenrettung der Hamas von links zu machen und das so ein bisschen als schöner darzustellen. Das Gleiche sieht man ja beispielsweise jetzt auch mit den Houthis im Jemen, wo es dann auch beispielsweise auf so amerikanischem linken Twitter und so dann auch immer die Versuche gibt, da irgendwie so ein emanzipatorisches Narrativ rauszustricken und dann zu zeigen irgendwie, dass ja doch, wenn man so genau in die Charta der Hamas reinguckt, irgendwie auch ganz viele emanzipatorische Momente da drin zu finden sind und die ja eigentlich total humanitär agieren und auch wie die Gaza regiert haben, eine ganz nette Sache ist. Aber das ist also ganz häufig, entsteht natürlich auch teilweise aus tatsächlichen antiimperialistischen und antikolonialen Positionen, wo es da einfach auch, finde ich jetzt persönlich, diverse Fallstricke gibt, wo die Leute sich dann da reinbegeben. Aber teilweise ist es natürlich auch einfach dieser wirklich einfach Kriegsdualismus, wo die Leute dann auch versuchen, eben irgendwie zusammenzurücken. Ja, und wenn man Palästina solidarisch ist, ja, dann treffen die Leute halt auch häufig darauf, ja gut, aber die einzigen, die, um es jetzt mal hier mit Borussenfront und Mighty Blues zu sagen, die da richtig Power machen, ist jetzt im Endeffekt dann die Hamas da im militanten Widerstand. Und ja, dann müssen wir uns halt irgendwie darauf beziehen.
Aber genau das ist nochmal der Punkt, und damit möchte ich das vielleicht auch abschließen, damit wir nicht völlig von der Doku abkommen, aber ich finde es halt nochmal wichtig, das klarzustellen, weil du hast es ja auch gerade schon mal gesagt. Eigentlich, wenn man das jetzt aus einer allgemeinen analytischen Perspektive betrachtet, hat die Hamas dem palästinensischen Widerstand also einen Bärendienst erwiesen mit diesem Angriff am 7. Oktober und generell jetzt allem, was passiert. Also es hätte eigentlich nichts Schlimmeres passieren können aus der Sicht des palästinensischen Widerstands, weil genau wie du gesagt hast, es funktioniert halt nur, eine palästinensische Befreiung funktioniert nur mit einer Unterstützung der israelischen Bevölkerung. Dafür ist das Kräfteverhältnis einfach zu ungleich. Selbst in dem hypothetischen Fall, dass halt auch noch andere arabische Staaten damit einsteigen und irgendwie gegen Israel kämpfen oder was weiß ich machen oder das noch stärker unterstützen. Das ist einfach illusorisch. Und deswegen funktioniert es halt nur mit einer breiten Unterstützung des israelischen Proletariats. Und dieses israelische Proletariat ist jetzt halt erstmal wieder auf Jahrzehnte so komplett getrennt von diesen Bemühungen, die es ja aber tatsächlich in der Basis über so viele Jahre und Jahrzehnte ja gab. Diese Friedensbemühungen und diese Zusammenwachsenbemühungen. Das ist jetzt halt alles komplett zerstört. Das wird auch nicht mehr so einfach herstellbar sein. Deswegen, wenn man eigentlich eine konsequente linke Position, auch wenn man halt Verständnis dafür haben kann, für was jetzt halt dann Leute vor Ort sagen, wäre eigentlich zu sagen, so, die Hamas hat halt uns hier den Bärendienst erwiesen mit diesem Angriff und das war genau falsch und wir sehen das halt deswegen, stehen wir deswegen dem ablehnend gegenüber und wir probieren halt hier eher unsere Basisarbeit unter noch erschwerteren Bedingungen halt zu fokussieren und fortzusetzen, ne? Jo. Ja, und Quay mit dem, dass es eine schamlose Instrumentalisierung auf dem Rücken der Zivilbevölkerung ist. Ja, da ist natürlich jetzt auch, ist natürlich auch was dran, dass die Hamas sich dann einfach, also die braucht das ja auch, die braucht ja auch diesen Kriegszustand und muss ja auch gucken, dass sie darüber auch am Leben bleibt. Natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt noch am Leben bleiben wird bei den massiven israelischen Angriffen, aber
also zumindest nicht mehr in der Form, wie wir sie
richtig
formen.
Sie braucht halt diese Konfrontation und dass diese Konfrontation auch natürlich auf dem Rücken der Zivilbevölkerung ausgetragen wird, das versteht sich ja von selbst. Ne?
Ich glaube aber tatsächlich, dass Quay das eher so meinte, dass das instrumentalisierend ist, wenn man sich jetzt auf die Hamas positiv bezieht von außen. Sollte ich das jetzt verstanden, das dann würde ich sagen, dass das natürlich auch eine Realität ist. Also ich würde jetzt nicht der Zivilbevölkerung vor Ort absprechen, dass es auch einfach eine sehr breite Solidarisierung vor Ort gibt. Also das sehen wir ja selbst hier in dem linken Dorf. Mhm. Und in Gaza ist das auch so. Ne? Also es ist jetzt nicht so, wie man sich das manchmal vorstellt. Das wird ja dann auch in linker Seite in Deutschland immer mit so Unverständnis angenommen. So, ja, wäre nicht schön, wenn die Leute in Gaza einfach irgendwie eine Revolution gegen die Hamas machen und die dann irgendwie loswerden, dann könnte ja da auch irgendwie Frieden entstehen. Nee, die Sache ist schon so, dass auch ein guter Teil der palästinensischen Bevölkerung in Gaza, aber es gibt auch im Westjordanland Sympathisanten, die natürlich auch einfach unterdrückt werden von der lokalen Regierung dort, die ganz fest und geschlossen einig mit der Hamas da stehen und das wirklich für die richtige Strategie halten und für eine gute Sache. Deswegen würde ich das nicht so klar sagen, wenn man sich hier von außen drauf bezieht, dass man da irgendwie das auf deren Rücken austrägt. In einer, sagen wir mal jetzt real gesehen natürlich schon, weil die Bevölkerung unter der Hamas-Regierung da absolut leidet, weil die im Endeffekt einfach eine islamisch-fundamentalistische Diktatur dort errichtet haben mit all ihren Scheußlichkeiten und Grausamkeiten.
Aber Nightmare, ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass es unter, wenn man das jetzt rein analytisch betrachtet, unter keinen Bedingungen für den palästinensischen Kampf halt sinnvoll ist. Also, ich meine, so Gaza wird halt komplett in Schutt und Asche gelegt. So, da wird es halt keine Unabhängigkeit in irgendeiner Form mehr geben. Wie soll das halt passieren? Also, es hat halt einfach Israel halt im Prinzip den Vorwand gegeben, das halt mal richtig einzuebnen und halt mal und jetzt halt mal richtig unter Kontrolle wiederzustellen. Von dem, was halt dann da noch übrig bleibt, was da halt überlebt und was dann noch an den 2-3 Häusern stehen will, wenn die Scheiße vorbei ist.
Ja, absolut. Also das sehe ich auch so, aber ich denke, dass an dem, was Nightmare schreibt, auch einfach was dran ist, dass natürlich eine nationale Einigkeit damit, das hatten wir auch schon angesprochen, auf palästinensischer Seite hergestellt wurde. Und man auch, natürlich ist das ein absolut bestialischer Akt gewesen, aber ähnlich wie mit anderen großen Terroranschlägen ist es auch einfach dieses Zeichen von, ihr seid angreifbar. Mhm. Guck mal, was wir, also auch diese Videos, wie dieser Zaun durchbrochen wurde, diese Absperrung, wie diese Grenzposten eingenommen wurden, das war ja ein massiv, natürlich sagen, kann man jetzt drüber streiten, ob dieses Zeichen absolut demoliert wurde, indem gezeigt wurde, so mächtig ist der israelische Staat, wenn er euch halt zerstören will. Aber es hat halt eine Angreifbarkeit gezeigt. Mhm. Und es hat, wenn wir uns das angucken, wenn wir nach Libanon gucken, nach Syrien und in den Jemen, hat das auch eine massive Mobilisierung vor Ort wieder vorgerufen und auch nochmal einen viel stärkeren Antagonismus von Israel wieder zu den arabischen Staaten, die sich ja angenähert haben. Man hat ja auch wirklich diese Friedensverhandlungen damit bombardiert.
Ja, das auf jeden Fall. Ja.
Finde ich, ist das alles, was um diesen 7. Oktober da passiert ist, von diesen außenpolitischen und politischen Auswirkungen auch natürlich nach innen, eine sehr ambivalente Geschichte. So.
Vielleicht kann man das dann tatsächlich so differenzieren, dass es für die konkrete palästinensische Unabhängigkeit und Widerstandsbestrebung eigentlich halt massiven Schaden angerichtet hat auf ganz lange Zeit. Aber für die arabische Welt in diesem Antagonismus zu Israel hat das sehr, sehr viel bewirkt. Aus so einer islamistischen Perspektive natürlich. Ne?
Gut.
Würde sagen, weiter.
Schauen wir nochmal weiter.
Schön weiter. Ich habe das Niesen nicht mehr drin.
Früher glaubte ich daran, dass es zwei Staaten geben müsse. Palästina und Israel. Wir versuchen seit vielen Jahren, zu den Grenzen von 1967 zurückzukehren. Aber Israel will jede palästinensische Präsenz hier beenden. Sie wollen keine Zwei-Staaten-Lösung. Und sie wollen keine Rechte für uns.
Die Stimmung war nicht immer so. Noch einmal zurück in den April. May, die Gemüsegärtnerin, zu Hause mit ihrer Mutter. Sie kocht für ihren Catering-Service. Dazu noch der Job als Anwaltsgehilfin. Es fühlt sich gut an, eigenes Geld zu haben.
Wenn ich meinen Job nicht gehabt hätte, hätte ich viele Entscheidungen nicht treffen können. Zum Beispiel die Entscheidung, mich zu trennen. Ich wäre immer von jemandem abhängig gewesen.
Ruwaida Rachel, Mays Mutter, ist 58 Jahre alt, verheiratet und hat 4 Kinder. Ruwaida arbeitet in der Frauenkooperative.
Wir legen Gemüse ein und beliefern die Supermärkte im Dorf. Das ist unsere Arbeit hier in der Kooperative. Mit dem Einlegen haben wir im Ramadan begonnen. Wir haben das Gemüse dann in Gefäße abgefüllt und Supermärkte nehmen es ab. Wir bekommen auch Bestellungen aus Jerusalem und von Menschen außerhalb unserer Gegend.
Also sind die wirklich schon so an dem Stand, wo die auch so eine eigene Ökonomie, wo die auch Sachen verkaufen können dann, um da für das Dorf halt Geld zu generieren. Ist ja cool. Und das dann auch ja vielleicht wahrscheinlich auch teilweise von linken Juden und so unterstützt wird, schätze ich mal.
Ja, das ist ja auch die Antwort auf unsere Frage am Anfang. Sie hat sogar von Supermärkten im Dorf gesprochen.
Mal gespannt, die zu sehen.
Ja.
Die berühmten eingelegten Gurken- und Olivenölseife, regionale Spezialitäten, verkaufen sich gut.
Ich fahre jetzt nach Hause.
Ruwaida Rachel hat immer was zu tun und scheint doch nie getrieben.
Das Wichtigste ist der Seelenfrieden. Ich empfinde Ruhe, wenn ich im Garten arbeite. Ich sitze nie herum. So bin ich nun mal. Ich arbeite.
Es war irgendwie eine geile Aufnahme mit dem Muezzin im Hintergrund so. So meistens finde ich ja so religiöse Gebäude, also egal ob jetzt Kirche oder Muezzin oder sonst irgendwas, eher dann sowas Nervtötendes, wenn das dann halt so in den Alltag eingreift. Aber da fand ich das gerade so ein bisschen idyllisch halt mit diesem Ruf und dann auf dem Feld und so.
Und dann, unmittelbar nach den Terrorangriffen vom Oktober 2023, ist auch Ruwaida Achels Welt eine andere.
Die Situation hat sich mit dem Krieg von schlecht zu schlechter entwickelt.
Der Krieg in Gaza ist im Alltag der Familien allgegenwärtig. Von früh bis spät laufen arabische Nachrichten. Sie berichten ihre Sicht der Dinge. Die Gräueltaten der Hamas gegen Zivilisten und die Vergewaltigungen kommen nicht vor. Die einen schauen fern, die anderen sind auch am späten Abend noch umtriebig. Ruwaida Rachel behält den Überblick, auch wenn manchmal alles gleichzeitig passiert.
Ich habe mir Arbeit aus der Kooperative mitgebracht.
Die Frauen im Dorf arbeiten den ganzen Tag, die ganze Nacht. Sie schlafen vielleicht 5 Stunden.
Wenn sich der Tag dem Ende neigt, fährt Mustafa gern durch die Nacht. Viel anderes gibt es abends auch nicht zu tun im Westjordanland.
Schon vor dem 7. Oktober gab es immer Checkpoints. Man hat
so eine geile, wobei das eigentlich sicher auch nicht groß unterscheidet von der primären Unternehmung von Jugendlichen in Dortmund oder jungen Erwachsenen mit dem Auto einfach nachts rumfahren. Ja, auf dem Regen oder so.
Ist ja auch so. Also es ist ja auch beispielsweise hier im ländlichen Raum ein großes Thema einfach. Irgendwie losfahren und dann hält man halt mal eine Aral-Tanke bei McDonald's im Nachbarort.
Ja, und da vielleicht am Kiosk und am jüdischen Checkpoint oder so.
Ja, da halt so auf jeden Fall da.
Immer Checkpoints erwartet. Seit dem 7. Oktober sind es mehr Checkpoints geworden. Aber wenn wir zu Hause blieben, würden wir akzeptieren, gefangen und eingesperrt zu sein.
Willst du eine rauchen?
Wir lieben das Leben. Wir gehen gern aus, haben Spaß, sind fröhlich. Atme die frische Luft. Machst du das? Atmest du?
Ja, ich atme die frische Luft.
Einige Dorfbewohner möchten gegen die neue Straße der Siedler juristisch vorgehen. Auf dem Weg zum Anwalt ist Mustafa bei Tante und Cousine gestrandet. Ruwaida und May.
Es gibt einen Checkpoint in Awabi. Sie durchsuchen jedes Auto dort. Fahrt dauert jetzt 2,5 Stunden, anstatt wie sonst 45 Minuten. Der Checkpoint verursacht eben einen enormen Stau. Auch weil sie Fotos von den Männern machen. Und dann scannen sie auch ihre Ausweise ein.
Das finde ich immer so krass an Arte, das machen die so häufig, dass sie dann auch so Telefongespräche übersetzen. Hm. Und dann halt auch extra mit so einem Effekt wie durchs Telefon. So professionell, einfach richtig cool.
Ja.
Ja, mit den Checkpoints ist so eine, ist nochmal so eine andere Sache, ne? Was, du hast es ja selber ein bisschen erlebt. Ich glaube, du hast es mal in einem anderen Stream erzählt, deine persönliche Erlebnis, wo du in Israel-Palästina unterwegs warst. Das ist einfach eine Sache, die man sich kaum vorstellen kann hier einfach. So was es halt für den Alltag bedeutet, ständig in diesen Checkpoints festzusitzen, weil wir mittlerweile auch dann durch die EU nochmal zusätzlich auch sogar ins Ausland, du hast das ja einfach nicht mehr. Also je nachdem, wann du geboren wurdest, kennt man sowas ja fast einfach nicht mehr. So Grenzcheckpoints und solche Geschichten. Halt klar, unsere Eltern mit DDR und so natürlich noch, aber ja.
Ja, ich meine, man kann das, glaube ich, auch wirklich nicht selbst mit Checkpoints irgendwie hier mit den Grenzen vergleichen, weil das ja viel allgegenwärtiger ist. Also ich meine, mit ins Ausland reisen, das ist ja sowieso noch mal eine eigene Problematik in Palästina. Da kommt es ja darauf an, manche Leute kriegen dann, glaube ich, irgendwie über Jordanien die Möglichkeit, so einen Reisepass zu bekommen. Aber die wenigsten Leute haben eben die Möglichkeit, überhaupt ins Ausland zu reisen. Und intern sprechen wir ja wirklich hier davon, also beispielsweise als bei mir war es dann von in Stoßzeiten von Jerusalem nach Ramallah fahren, eine Fahrt, die, glaube ich, irgendwas zwischen 10 und 20 Kilometern sind, also sowas, wo du mit dem Auto, sagen wir mal jetzt einfach eine Viertelstunde für brauchen würdest, vielleicht 20 Minuten, sind wir an dem Abend, glaube ich, 3/4 der Strecke weit gekommen innerhalb von 3,5 Stunden. Ja. Und das waren 5 Grenzübergänge, meine ich. Also von solchen Relationen reden wir hier, weil ich meine, das Westjordanland, das ist auch nicht groß, ne? Und das ist halt durchzogen davon. Und es kommt dann wirklich bei diesen Checkpoints drauf an. Manche sind dann wirklich einfach nur Ausweis vom Fahrer vorzeigen und von den Leuten, die drin sind. Und manchmal ist es dann wirklich, sind es komplette Durchsuchungen. Und das führt dann zu riesigen Staus da vor Ort. Und das kann man sich halt wirklich nicht vorstellen, was das für ein unfassbarer Sicherheitsapparat ist, der da aufgebaut ist und was das für eine Beeinträchtigung für die Leute vor Ort bedeutet, weil schon in der Realität von diesem zur Arbeit pendeln, da gehen so viel Zeit einfach dafür drauf, dieses einfach nur Leute besuchen, dafür geht einfach viel mehr Zeit drauf, als wir das hier kennen. So, und das kann man sich wirklich nicht vor Augen führen, was für eine Allgegenwärtigkeit eben auch dadurch dann einfach natürlich diese Besatzung bekommt.
Ja, klar, Hajus, also ne, natürlich ist eine Grenze irgendwie jetzt zu Norwegen oder so was völlig anderes als das. Mir ging es jetzt einfach nur darum, so das so ein bisschen zu visualisieren und da auch einfach aufzuzeigen, dass wir noch nicht mal mehr diese normalen Grenzübergänge haben und natürlich ist das was nochmal ganz anderes, so was die Menschen dort erdulden müssen. Aber überhaupt, sage ich jetzt mal, diese Erfahrung zu machen mal an der normalen Grenze ist ja schon was, was halt auch unangenehm sein kann oder so, ne?
Ja.
So, das ist, also wenn man jetzt irgendwie jetzt Holland-Deutschland oder so, wenn man daran denkt, das kann ja schon für viele Leute unangenehm sein, einfach nur wegen so ein bisschen Hasch oder was. Und wenn du jetzt halt jeden Tag halt, weil du halt pendelst, irgendwie da 3 Stunden in so einer richtig angespannten Situation, dann da in irgendwelchen Grenzposten stehen muss, ist halt richtig krass einfach.
Ich habe mal versehentlich einen Grenzübergang nicht übersehen, aber als ich mal von Serbien die Grenze nach Montenegro überfahren bin, da sah das halt so aus, weil die Schranke oben war, dass niemand drin war.
Mhm.
Und dann bin ich halt so langsam dran vorbei mit dem Auto und dann einfach so schnell weitergefahren, weil war ja niemand da. Und auf einmal ist halt so aus diesem Häuschen irgendwie so von unten jemand so aufgeschreckt und dann im Auto hinterhergelaufen hat, schon so die Hand am Holz. Also, hey, stehen bleiben. Ich dachte nur so, verdammt.
Hey, stehen bleiben hat er wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, nicht auf Deutsch wahrscheinlich das auf Montenegrinisch oder Serbisch oder was auch immer.
Ja. Okay, gucken wir mal weiter.
Mustafa, wenn du dich entschließt zu fahren, du musst wissen, dass sich die Situation dort alle 10 Minuten ändert. Check nochmal, bevor du dich auf den Weg machst.
Okay, wir werden nochmal nachfragen.
Mustafa kann gerade nichts tun.
Wie ist die Situation am Checkpoint?
Sie haben den Verkehr freigegeben.
Okay, dann können wir los.
Ja.
Mustafa will den Anwalt einer Beratungsstelle in Ramallah treffen. Die Organisation bietet seit 40 Jahren Rechtshilfe an. Bei sogenannter Siedlergewalt, bei Zwangsumsiedlungen oder bei Landbeschlagnahmung. Mustafa will wissen, ob rechtliche Schritte Aussicht auf Erfolg haben.
Wir haben uns an Sie, das Jerusalem-Rechtshilfezentrum, gewandt, weil wir wissen, dass unser Fall vielen anderen im Westjordanland sehr ähnlich ist.
Wir haben von den Problemen in Farha gehört. Diese Probleme wiederholen sich in vielen palästinensischen Dörfern, vor allem im Gebiet Salfit, in dem es viele Siedlungen gibt. Dort wird viel Land konfisziert und Siedlungen werden erweitert. Um Sie in dieser Angelegenheit rechtlich beraten zu können, müssen wir die Eigentumsverhältnisse, die Klassifizierung des Gebiets und die historischen Aufzeichnungen prüfen. Selbst wenn das Gelände zu Staatseigentum erklärt wurde, sollten wir es nicht einfach aufgeben. Ob altes osmanisches, jordanisches oder ganz allgemeines Recht, wir verstehen die Gesetze so: Öffentliches Land sollte zum Wohl aller Menschen genutzt werden, die in einem Gebiet leben. Aber einfach zu behaupten, dass es sich um öffentliches Land handelt und dann eine Straße für Siedler zu bauen, das stärkt eindeutig das Prinzip der Rassentrennung.
Der Anwalt macht keine rosigen Versprechungen. Jetzt wird es wohl erstmal nur Schritt für Schritt vorangehen. Die Mühen der Ebene des Rechtsweges.
Das Wichtigste ist der Eigentumsnachweis, den wir bei den Landwirten überprüfen müssen. Und vielleicht können wir ein altes Luftbild bekommen. Und dann werden wir sehen, welche Möglichkeiten sie haben.
Bis die da auf dem Weg fertig sind, steht da bestimmt irgendwie eine vierspurige Autobahn oder so. Ja, ist ja dann so, ne?
Ja, ich meine, hat er ja auch schon selber, ich weiß gar nicht, ob er das jetzt war, aber wurde ja auch schon in der Doku von wem angemerkt, dass einfach jetzt mit eben dem Kriegszustand die israelischen Gerichte einfach komplett, also waren ja sicherlich vorher auch schon überlastet mit der ganzen Staatskrise, aber dass die jetzt vor allem einfach nicht die Kapazitäten eigentlich haben, um sich um sowas zu kümmern oder es auch einfach nicht als Priorität sehen.
Ich würde mich interessieren, ob die auch parallel noch anderen Widerstand machen als nur über den Rechtsweg. Ne? Das ist jetzt das Einzige, was dargestellt wird.
Im Dorf?
Ja.
Ja. Also vielleicht gibt es manche Widerstandsformen, die jetzt auch nicht unbedingt vor der Kamera zeigen wollen. Mhm.
Vielen Dank. Danke.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Grüßen Sie mir die anderen.
In diesem Stau steckt auch May. Ein neuer Checkpoint bei Nablus. Die Israelis haben ihn nach dem 7. Oktober eingerichtet. Sie sagen, aus Angst vor weiteren Anschlägen. May ist auf dem Heimweg von ihrer Arbeit in der Anwaltskanzlei. Früher brauchte sie kaum eine Stunde, jetzt sind es mehr als zwei. Überall Armeekontrollen und Straßensperren. Die Nerven liegen blank.
Das ist krass. Was für eine Schlange ist. Und dann halt irgendwo auf dem Dorf. So, ja. Wo halt echt jetzt nicht halt die Massen an Leuten leben. Also klar.
Ja, ich glaube, die haben ja gesagt, dass das jetzt von oder nach Nablus ist.
Ja, okay.
Das ist ja so eine der Großstädte
okay. Im
Westjordanland. Mhm. Und auch das eine Stadt, wo es halt immer wieder zu militanten Aktionen und Anschlägen gab. Also das beispielsweise hier Lion's Den ist da beheimatet.
Die Menschen werden vom Warten nervös und wütend. Manche haben Termine verpasst, manche warten hier schon seit über 2 Stunden. Sie hupen vor Wut.
Lange bewegt sich so gut wie nichts. May arbeitet derweil.
Wir sind gerade mal 5 Meter vom Checkpoint entfernt. Wir sitzen seit mehr als 1,5 Stunden im Auto und haben nur 500 Meter zurückgelegt. Ehrlich gesagt wird es langsam sehr anstrengend. Wir hätten schon längst zu Hause sein sollen. Schon längst.
Dann endlich geht es weiter.
Ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt endlich am Checkpoint vorbei sind. Es ist ein wahrer Traum, wenn man einen Checkpoint passieren kann. Wir waren 2 Stunden hier. Ich hoffe, dass es nicht noch einen auf dem Weg gibt, damit wir bald zu Hause Pizza essen können. Warme Pizza.
Ein Treffen bei Mustafa. May und eine junge Anwältin aus Fercha. Dazu 2 Mitglieder des Dorfrats. Sie wollen trotz aller Probleme etwas bewegen. Es geht um Saatgut und unbestellte Felder.
Wir sollten unsere Arbeitslosen irgendwie beschäftigen. Eigentlich haben die ja Jobs in Israel und in den Siedlungen. Aber jetzt können sie wegen des Krieges nicht arbeiten. Und der kann noch dauern, sagen die Israelis.
Wir haben Leute und Grundstücke, aber du musst das Saatgut organisieren.
Die Frauen haben Mustafa ziemlich gut im Griff.
Wag es nicht.
Meine Cousine, so kenne ich dich.
Pass bloß auf, sonst schlägt sie dich. Pass auf.
Wir sind immer so.
Eigentlich bist du der Einzige, den ich noch nie geschlagen habe.
Wag es nicht.
Das ist Fercha. Und das ist Ariel. Die israelische Siedlung, die den Leuten von Fercha so große Sorgen macht. Besuch bei Elad Mitsuyanim, Sprecher von Ariel.
Ich zeige euch die Gegenwart und die Zukunft. Ich bin übrigens im alten Teil der Stadt geboren und aufgewachsen und dann bin ich mit meiner eigenen Familie in ein neueres Viertel gezogen. Hier könnt ihr die Zukunft von Ariel sehen, Ariel Süd. Aber die eigentliche Zukunft, dafür müssen wir nach Ariel West schauen. Dieses leere Land ist die Zukunft der Stadt Ariel. Damit kommen wir in den nächsten 10 Jahren auf 100.000 Einwohner.
Dieses leere Land.
Lass mich raten, könnte es sein, dass da ein Dörfchen liegt, das wir heute angeschaut haben.
Aber man sieht halt schon auch, wenn er jetzt sagt 100.000 Einwohner, also ist halt die Frage, ob das dann stimmt oder so, ob das jetzt einfach nur so ein großer Plan ist. Aber trotzdem, es ist ja eine Realität, dass es eben in Israel sehr großen Wohnungsmangel gibt. Da haben wir auch schon häufiger mal drüber gesprochen, dass das halt ein wesentlicher Grund ist, warum halt auch Menschen das machen. Also dass es nicht nur aus jetzt reaktionären politischen Motiven passiert, auch wenn das natürlich häufig der Fall ist, aber dass dann halt, sag ich mal, diese religiösen Fundamentalisten oftmals diese Vorhut bilden, ja, dieses Land halt sozusagen freikämpfen und dann halt jüdische Siedler, die einfach auch auf Landsuche sind, die irgendwo leben wollen, dann halt da unterkommen. Aber man sieht es halt, wenn da jetzt halt eine Stadt mit, ich meine, man sieht ja, wie groß das jetzt schon ist, und wenn da jetzt, selbst wenn es nur 80.000, 90.000 werden, kann man sich ja vorstellen, dass da dieses kleine Dorf auch keine Chance haben kann. Allein von, also nicht nur von allem, was wir bisher schon gesagt haben, dass es halt diese ganze militärische Unterstützung gibt, dass es halt ganz andere rechtliche und so viele Privilegien und das, aber das ist halt eigentlich das Symbol für alle Fragen in diesem Israel-Palästina-Konflikt. So. Weil ich denke, wir haben halt auch heute wieder probiert, ein bisschen auch ein differenziertes Blick auch zum Beispiel auf die Frage der Masse und so weiter zu werfen. Aber trotzdem ist es doch einfach eine Realität. Also diese völlig ungleichen Verhältnisse in jeder Frage dieser Gesellschaften, der militärischen Frage, allem. So. Und das ist ja immer das, was wir betonen, was halt dieser Absurdität ja auch darstellt, von so einer antideutschen Linken oder so, die dann da immer, was weiß ich, was verlautbaren lässt. Aber die konkreten materiellen Verhältnisse sind es doch auch, die wir uns als Linke anschauen müssen und die wir doch vor allen Dingen zu bewerten haben. Und dann wird doch offensichtlich, dass es halt eine ganz klare Unterdrückung und eine ganz klare Ungleichbehandlung des palästinensischen Volkes gibt.
Ja, und vor allem
auch indiskutabel, also.
Ja, die auch nur eine tatsächliche Lösung dieses Konfliktes bedeuten kann, wenn man sich eben genau diese Unterschiede anguckt. Weil das ist nämlich einer der größten Fallstricke, den ich auch immer wieder von Linken sehe, die einfach so eine vage Friedensposition haben. Also es gibt es natürlich auch von so, sagen wir mal, antideutschen Leid und so, aber ich sehe das vor allem bei diesen Leuten, und davon gibt es ja auch sehr viele in Deutschland, die einfach diese Position haben von, ja, da muss irgendwie Frieden sein. Und das Grundproblem ist doch einfach, die müssen sich doch, gibt es irgendwie diese Radikalen auf beiden Seiten, und die müssen sich doch einfach vertragen. Und natürlich ist was dran, wenn man sagt, da gibt es diese Radikalen auf beiden Seiten, aber man muss sich einfach diese grundlegende Unterschiedlichkeit von den materiellen Voraussetzungen, wie du schon gesagt hast, anschauen und einfach auch dieses unterschiedliche Gewaltverhältnis und dieser ökonomische Zugriff eben von dem israelischen Staat auf die palästinensischen Gebiete. Weil wenn man das nicht sieht und das wirklich nur als einen Konflikt von zwei nationalen Kollektiven sieht, mit Radikalen auf beiden Seiten, die einfach irgendwie sich doch jetzt mal nicht mehr an die Köpfe bekommen müssen, dann kann man zwangsläufig nicht zu einer wirklichen Lösung dieses Konfliktes finden.
Ja, und es ist auch eine Offensichtlichkeit, dass es hier einfach ein antiimperialistischer Kampf ist, der dort geführt wird, auch wenn diese antiimperialistischen Kräfte, die dort wirken, oftmals sehr reaktionär sind. Aber das ist einfach die Realität, dass halt Israel eine Lokalmacht ist, die halt imperialistisch die Palästinenser unter Kontrolle hält und ausbeutet. Als billige Arbeitskräfte, ihnen das Land stiehlt, sie Ungleichbehandlung auf jeder Ebene erfahren. Das sind die konkreten materiellen Bedingungen. Und da finde ich es auch erstmal ohne Scheiß halt wirklich zweitrangig. Wer war jetzt zuerst da und wer kontrolliert jetzt dieses und jenes religiöse Gebäude? Und das ist doch zweitrangig. Es geht doch um die konkreten materiellen Verhältnisse jetzt vor Ort, oder?
Ja, aber guck mal, das ist doch die Sache, wir lieben doch alle so eine historische Begründung. Also darin sind Nationalismen einfach sehr gut. Oder es braucht das. Es braucht das, um so einen nationalen Mythos zu schaffen.
Klar.
Und einen Anspruch auf Land zu erheben, wenn du eben historische Nachweise belegen kannst. Und deswegen ist das ja auch beiden Seiten so wichtig, da den.
Klar.
Da gibt es ja auch wirklich abstruseste Konstruktionen von eben, warum jetzt die weltweite jüdische Bevölkerung Anspruch darauf hat, warum jetzt die Palästinenser eigentlich schon irgendwie seit den Zeiten, wo Leute als Philister da bezeichnet wurden.
Ja, nur für uns als Linke hat das halt keine Relevanz große.
Nee, natürlich,
wenn man jetzt eine detaillierte Diskussion darüber führt, dann kann man sich ja auch darüber austauschen. Aber jetzt für so eine Grundposition.
Nee, das ist ja auch die Sache, und das finde ich halt auch so witzig, wenn es um jetzt diese Diskussion von, gibt es da jetzt ein Kolonialverhältnis in Israel?
Mhm.
Wo ich ja sagen würde, ganz klar, ja, da gibt es ein Kolonialverhältnis eben klar. Von Israel zum Westjordanland vor allem jetzt. Und dann Leute sich auch darüber aufregen, dass man den Begriff indigene Bevölkerung für die Palästinenser verwendet. Und die Sache ist die, ich finde halt auch, weil es gibt ja auch wirklich viel, sagen wir mal, dann immer so ein bisschen Diskurs darum, was ist jetzt indigen, welche Völker gehören jetzt zu indigenen Völkern und so. Und es ist ja auch ganz interessant, wenn man sich anschaut, welche Völker dann eben als Indigene bezeichnet werden und dass das auch teilweise dann eben, kann man dann drüber streiten, was jetzt eigentlich der genaue Hintergrund ist, warum es da gemacht wird und da nicht. Aber ich finde, wenn man sich so dieses Verhältnis anguckt, dieses politische und ökonomische Verhältnis, was eigentlich dahinter steht, wodurch eine Gruppe indigen wird, nämlich durch diesen Kolonialisierungs- und durch diesen, oder sagen wir mal, durch diesen Siedler, kolonialen Zugriff auf deren Land und die Vertreibung der Bevölkerung, da muss man sagen, ganz klar liegt hier eben ein Verhältnis vor von der siedlerkolonialen Macht, die auf den Boden von der indigenen Bevölkerung zugreift. Und das ist nämlich genau das, und da würde ich dir auch zustimmen, das muss eigentlich der Anfangspunkt von unserer Auseinandersetzung damit sein, dieses konkrete Gewaltverhältnis, was mit der Schaffung des israelischen Staates und der Schaffung der palästinensischen Autonomiegebiete gestartet ist.
Ja, und jeder, der daraus irgendwie dann eine Kritik formuliert, die dann halt einem unterstellt, also entweder jetzt uns oder anderen, dass man da jetzt halt, dass das schon jetzt quasi eine antisemitische Position oder was weiß ich wäre, oder dass man sich nicht im gleichen Atemzug das sagen zu können und im gleichen Atemzug gegen Antisemitismus stellen kann und auch für jüdisches Leben und Gemeinden einsetzen kann und da halt auch auf der anderen Seite die ganz vielen berechtigten Bedürfnisse und Realitäten nach Sicherheit und so weiter der normalen Leute halt sieht. Das geht doch beides so. Und das finde ich auch absolut zentral, dass das halt die linke Position ist, die das beides sieht.
Ja, und Nightmare Reality, du hast natürlich recht, man kann jetzt auch bei sowas dann beim britischen Mandat anfangen, man kann generell natürlich auch gucken, wo eigentlich so die ursprüngliche Siedlungsbewegung dann einfach in der zionistischen Bewegung gestartet ist, wobei da ja dann auch nicht direkt klar war, wo eben gesiedelt werden sollte, oder sagen wir mal, es gab eine starke Tendenz, das ist dann ja später fest geworden, aber ich würde halt einfach sagen, das war jetzt einfach, um es nochmal vereinfacht zu sagen, da wirklich mit der Staatsgründung Israel, Schaffung der palästinensischen Autonomiegebiete, so da wurde ja eigentlich diese Ordnung festgeschrieben.
Mhm.
So, das ist das, wo es in dieses konkrete Gewaltverhältnis übergegangen ist.
Gut, schauen wir uns noch die letzte Minute an. Dann können wir nochmal allgemein über die Doku sprechen.
Viermal mehr als heute, in nur einem Jahrzehnt.
Four times than today in only a decade.
Ariel und andere jüdische Gemeinden sind strategisch wichtig für Israel. Wenn wir groß genug sind, kann man uns nicht mehr evakuieren.
Das leere Land, von dem er spricht, das ist die Gegend von Fercha.
Ich bin der Erste.
Ja, so wie du gesagt hast. Also, es war auch klar, ne?
Ja, das ist natürlich ein perfektes Setup, so filmisch.
Ja.
Und es ist ja, ja.
Ich finde es auch immer geil, wie diese, also jemand, der sich so dahinstellt, der für so eine Gemeinde, der kann halt, also der muss ja halt irgendwie absolut reaktionär sein, ist ja offensichtlich so, wenn man einfach sagt, da leben 2000 Menschen, das ist ein leeres Land. Und ich finde es auch immer geil, wie offen diese Leute reden. Also das ist ja auch das Geile, man muss sich doch einfach nur anhören, was die Leute sagen. So der Typ, was der halt redet, so, dass der halt einfach sagt, ja, wir schaffen hier halt Tatsachen so. Wir werden halt diese 2000 Leute halt da verdrängen und es wird halt einfach so groß sein, dass man uns halt hier nicht mehr wegkriegt. Das ist ja einfach nur eine 1:1 Bestätigung von halt, okay, ihr nehmt euch halt das Land von denen weg und sorgt halt dafür, dass sie halt hier nicht mehr, also die werden dann vertrieben, so. Was sonst?
Das ist ja auch so ein bisschen zeigt uns ja auch nochmal die Verbindung zu so vorherigen kolonialen Mythen mit diesem leeren Land. Also das ist ja einmal interessanterweise was, was auch damals in der frühen zionistischen Bewegung auch schon über Palästina gesagt wurde. Also es gab natürlich auch, sagen wir mal, eher sozialistisch ausgerichtete Strömungen, die auch, sagen wir mal, mehr ein Bewusstsein dafür hatte, dass da auch Leute gelebt haben. Aber es gab auch so einen führenden zionistischen Kreisen auch einfach so diese Haltung dazu, ah ja, ist ja super, Palästina ist ja leeres Land. Und man hat dann einfach ausgeklammert, dass es eben die palästinensische Bevölkerung da gibt. Und dieses leere Land ist ja auch so ein Mythos, was man beispielsweise aus Nordamerika kennt. Da wurde ja auch ganz häufig beispielsweise in der Darstellung, wie dann auch diese Landschaftsbilder und so gezeichnet wurden, dann einfach dieses offene, weite, größtenteils unkultivierte Land dargestellt, wo dann vielleicht hier und da mal noch so ein paar edle Wilde gelebt haben. Und was dahinter steckt, ist ja auch nicht, dass die Leute sind ja jetzt nicht irgendwie, sind ja jetzt nicht wahnsinnig in dem Sinne, dass sie nicht wissen würden, dass da Menschen sind. Die leugnen das ja jetzt nicht, dass da Menschen leben. Hm. Aber was für die eben der Gedanke dabei natürlich ist, ist, dass das Leute sind, die gar nicht auf unserem heutigen Niveau, auf diesem Zivilisationsstandard dieses Land bebauen, dieses Land nutzen können, die eigentlich nur in ihren barbarischen Arten und Weisen davor sich hinvegetieren und nichts an Ökonomie, Zivilisation, Kultur hervorbringen und eigentlich nur schädlich und gefährlich für alles sind. Und deswegen ist das Land leer. Ja, das ist das, was die damit meinen.
Man sieht es ja auch, also man sieht ja auch nur das Bild, was jetzt gerade ausgestellt ist, so, wenn man das jetzt halt gegenüberstellt mit jetzt halt dem Bild, was wir aus den Dörfern gesehen haben, dann sieht man, dann ist das ja auch ein Faktum, dass die Menschen in diesen Siedlungen an einem ganz anderen Standard leben, als wie die Menschen in diesen Dörfern. Das erhebt natürlich keinerlei Recht auf irgendwas, so, weil natürlich ist halt dieses Dorf hat genauso Recht zu existieren, wie jetzt halt irgendwelche nicht von Palästinensern in dem Sinn da gestohlene Regionen, wo dann halt auch in einem anderen Status gelebt wird von Palästinensern und von Juden oder so, aber jo, also ja. Du bringst es da auf den Punkt, auf jeden Fall. Hallo, Peter.
Wer mit Ihnen Humus isst? Der Erste. Sie müssen nur diese Schilder wegnehmen, auf denen steht, dass es da für mich gefährlich ist. Ich will ja, dass Sie meine Nachbarn sind. Mir ist klar, dass Sie hier eine Tatsache sind und dass Sie nicht eines Tages verschwinden. Ich weiß das.
Diese Schilder hat die israelische Armee aufgestellt, nicht der Dorfrat von Fercha. Die Zukunft von Ariel und die Zukunft von Fercha. Wie wird sie aussehen?
Wirklich krass, dass er das jetzt auch nochmal mit den Schildern als so Propaganda benutzt hat und das offensichtlich Propaganda ist.
Ja, ich finde das auch nochmal genial, dass er es auch nochmal so gesagt hat, so, okay, verschwindet, lasst euch vertreiben, gebt das Land her, dass wir da hier, wie hieß das jetzt, Ariel West bauen können. Mhm. Aber kommt danach gerne auf Kaffee und Kuchen bei mir vorbei.
Kannst du nochmal umstellen?
Ja.
So. Ja, ich fand es wirklich eine super Dokumentation. Hat uns, finde ich, einen sehr guten Einblick gegeben. Und ich finde auch, also es ist natürlich immer schwer, sowas anhand von einer halben Stunde zu bewerten, aber so erstmal eine sympathische Gemeinde. So, also es ist halt einfach ja, herauszuheben, dass die Leute da sowas versuchen, weil es ja auch einen Druck innerhalb der palästinensischen Gemeinde, was jetzt gar nicht dargestellt wurde, was auch die Frage ist, ob das angesprochen wurde von Arte oder nicht, oder ob das auch vielleicht gar nicht der Realität entspricht, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt auch natürlich einen gewissen Druck auf dieses Dorf vielleicht innerhalb auch von der palästinensischen Gemeinde gibt, von den islamistischen Kreisen oder so. Und deswegen ist es halt ja besonders stark, wenn sowas existiert. Und sowas ja auch offensichtlich schon seit längerer Zeit existiert und halt auch stabil so bleibt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch, glaube ich, immer noch die besondere Situation, in der sich dann auch einfach linke Kräfte vor Ort befinden. Ne? Dass man eben im Endeffekt von allen möglichen Fronten bedroht wird. Die dann eigentlich auch, sagen wir mal, dich dann als Teil des nationalen Kollektivs da mit reinzählen und die, sagen wir mal, mit dir dann gewisse politische Ziele auch einfach teilen, so. Sowohl die islamisch-fundamentalistischen Kräfte als auch die Fatah-Regierung, ne, und andere Milizionäre, wo es dann aber auch ganz klar eben diverse Differenzen gibt, so. Und auch natürlich auch immer eine gewisse Konkurrenz um den Führungsanspruch dann auch in der Region oder auch auf nationaler Ebene. Und gleichzeitig natürlich diese ganz direkte Konfrontation dann mit der Besatzungsmacht. Und da kann man sich ja wirklich auch nur das Allerbeste für die Menschen, die wir da jetzt gesehen haben, wünschen, die da ein weiteres wirklich so zartes Pflänzchen von wirklich emanzipatorischem Widerstand und ja Selbstverwaltung auch zu einem gewissen Teil in unserem Sinne da vertreten, was natürlich jetzt in einer extrem schwierigen Lage ist. So, nochmal viel schwerer als die Monate davor.
Ja, Nightmare, natürlich hast du prinzipiell recht. Es sollte ja auch das Ziel sein, dass alle Menschen, die dort in der Region leben, dann halt zusammen einfach leben und das Land bewirtschaften und sich friedlich begegnen. Das ist das oberste Ziel. Und natürlich hast du prinzipiell auch recht, dass die ökonomischen Hindernisse nicht die einzigsten sind, die halt jetzt dazu führen, so wie es ist. Nur leider ist halt diese Perspektive auf sehr lange Zeit halt für die meisten Menschen erstmal zerstört durch diesen Krieg. So. Aber das oberste Ziel natürlich sein, was wir auch beschrieben haben, dass auf beiden Seiten von den Grenzen eben Menschen dann sich die Hand reichen und halt zusammen halt eben, aber dann halt auch tatsächlich gegen den Imperialismus Israels halt kämpfen und vorgehen, weil das ist nun mal die Realität, die kannst du ja nicht wegdenken, und es funktioniert halt dieser Frieden und diese gemeinsame Bewirtschaftung und Leben dann auf dem Land oder in der Stadt, die funktioniert ja nur, indem diese imperialistische Unterdrückung wegkommt. Die kannst du nicht einfach so und die kann man auch nicht einfach so wegknuddeln oder so.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass erste Schritte von einer Lösung, wenn überhaupt auch jetzt noch im Westjordanland möglich wären, ne? Dass man da eben sagt, man gibt mehr Befugnisse an die palästinensische Autonomiebehörde zurück, beziehungsweise natürlich wäre es sinnvoller oder wäre es natürlich auch in unserem Sinne mehr, wenn da eine Demokratisierung und Dezentralisierung stattfinden wird, weil natürlich mit dem, was jetzt da von der palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland gemacht wird, da habe ich jetzt auch politisch wenig mit gemein oder sehe da auch wenig politische Perspektive so. Das ist ja auch eine notorisch extrem korrupte Behörde und inhaltlich natürlich auch nicht in unserem Sinne. Aber das wäre ja ein erster Schritt überhaupt, dass eben man es wieder zusammenschaffen wird. Und ich glaube, das wäre auch das Erste, was auch in der israelischen Bevölkerung wirklich funktionieren würde, dass man da eben fürs Westjordanland wieder so eine gemeinsame Antisiedlungsperspektive schafft. Aber ja, natürlich ist das gerade eine absolut ausweglose Situation. Ich verstehe auch alle Leute, die da jetzt erstmal sagen, ey, sehe ich absolut nicht mit dem Krieg gerade. Und wie wir es jetzt mehrfach schon angesprochen haben, es gibt auch einfach so geografische und ökonomische Faktoren, die es einfach unfassbar naheliegend für die israelische Bevölkerung machen, das auch aus einer ökonomischen Perspektive mitzutragen.
Und natürlich hast du recht, dass es auch ein Kampf gegen so antisemitische Grundsätze in der palästinensischen Gesellschaft richten muss, aber solange es halt diese so starken, also jetzt ist der Zug sowieso erstmal abgefahren, logischerweise, aber solange es halt diese so starken materiellen Gegebenheiten gibt, von denen wir gesprochen haben, dann hat dieser Antisemitismus ja eine konkrete materielle Grundlage, auf die die Leute sich beziehen. So, und von denen halt genährt wird. Das heißt, auch der Kampf gegen den Antisemitismus, und das ist halt das, was ja auch oft dann wieder Antideutsche und auch viele Linke nicht verstehen, der muss sich dann halt in erster Linie auch gegen halt diesen Imperialismus richten. Weil dieser halt genau das hervorbringt. Was passiert denn bitte mit einer palästinensischen Familie, die halt irgendwie das Haus weggebombt bekommt oder die halt nicht mehr ihren Olivenbaum halt ernten kann, weil halt das Land von der Straße durchzogen ist. Und das ist ja auch aus allen Perspektiven, die wir aus der Region auch in der Vergangenheit bekommen haben, von linken Perspektiven, die sich auch gegen die Hamas gerichtet haben. Die haben immer gesagt, so, die Besatzung ist halt unser größtes Problem. Klar, die Hamas macht uns das Leben auch zur Hölle, was wir halt hier innerhalb dieser Besatzung haben, aber die Besatzung ist das Grundproblem, mit dem wir uns gegenüber sehen. Und das ist einfach die Realität. So. Und ohne einen konsequenten Kampf gegen diese Besatzung und einen Zurückdrängen des Imperialismus wird es keine großen Fortschritte im Kampf gegen den Antisemitismus geben können. Davon bin ich überzeugt, leider.
Ja, ist ja auch die Sache, man darf das, glaube ich, sich auch nicht so vorstellen, dass deren Antisemitismus irgendwie das gleiche ist wie der Antisemitismus jetzt in anderen Ländern. Weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt mit dem, dass eben dieser Antisemitismus in den materiellen Umständen einfach, also von diesen materiellen Umständen ausgeht, weil so wie jetzt beispielsweise der Antisemitismus dann in der Türkei funktioniert, bei uns in Deutschland oder in den Vereinigten Staaten, da geht es ja dann wirklich auch im Endeffekt um eine Erklärung oder sagen wir mal eine Art von rechtem antikapitalistischen Gefühl und einer Welterklärung von eben dem Kampf dann gegen eine bösartigen Elite. Aber da in Palästina ist ja im Endeffekt es auch eigentlich ein klassischer nationaler Konflikt noch in einem antiimperialistischen Kampf gesehen. Und da ist ja auch eigentlich erstmal die Hauptquelle dann auch für eben diese Feindschaft erstmal gegenüber den Israelis. Und daraus machen die Leute dann natürlich einen Kampf gegen die Juden an sich, weil sie die dann einfach mit den Zionisten gleichsetzen. Und diese Feindschaft ist dann natürlich sehr offen für das, was es an globalem Antisemitismus gibt. Weil wenn es eine sehr reichhaltige Tradition gibt von eben einer Feindschaft gegenüber der Gruppe, die selber den Staat, der dich unterdrückt, als ihren eigenen proklamieren oder beziehungsweise einfach von diesem Staat als ihr ideelles Staatsvolk eingemeindet werden, dann ist es ja klar, dass die Leute eine Offenheit auch für jetzt so Weltjudentumsverschwörungen und so haben und Brunnenvergiftungsmythos und so, weil deren nationale Feindschaft damit dann natürlich top unterfüttert werden kann. Oder die Leute das dann auch einfach interessant finden, weil sie sowieso die Feindschaft haben. Aber man darf, glaube ich, nicht das so denken, dass jede nationale Feindschaft, die diese Leute vor Ort haben, dann direkt Antisemitismus ist, weil es sind für die Leute natürlich auch erstmal ein paar Schritte, die sie machen müssen. Von Israelis, beziehungsweise von Zionisten und Israelis zu Juden erstmal und von da aus dann auch zu so Weltjudentumsverschwörungen.
Ja, in dem Sinne würde ich auch sagen, sind wir ja auch nochmal ausführlicher jetzt auch auf andere Fragen eingegangen, die jetzt so ein bisschen die Doku auch aufgeworfen hat. Ich weiß nicht, ob du noch was hinzufügen möchtest.
Nee, eigentlich nicht. Also von der Perspektive auf das Dorf und die zukünftige Entwicklung ist ja eigentlich alles gesagt. Da kann man einfach nur das Beste für die Leute und solche Projekte hoffen.
Ja, immer auch, ich finde das trotzdem auch, trotz all der, gerade der Beschissenheit dieser ganzen Situation und wie dramatisch das ist, finde ich es halt auch hoffnungsvoll, dass es solche Projekte überhaupt noch gibt. Wie gesagt, ich wusste davon vor irgendwie 2-3 Wochen gar nichts. Und für mich ist es halt eine neue Geschichte und das ist halt einfach schön zu sehen, dass es auch eben im Westjordanland halt Projekte gibt, die einen feministischen Anspruch haben, die probieren, eine Selbstverwaltung aufzubauen von den Menschen, die halt probieren, wie auch immer das jetzt konkret aussieht und wie man das jetzt halt, wie das halt wirklich dann in der Realität entspricht, aber irgendwie einen basisdemokratischen Anspruch dann da auch hegen. Ob das jetzt halt eins zu eins umgesetzt wird, ist natürlich halt sehr schwer zu beurteilen von außen erstmal. Aber dass es überhaupt halt so eine Formulierung von so einer Alternative gibt, von halt, also eben diesem dritten Weg, den wir immer beschwören, ja, das ist einfach schön zu sehen, dass es das überall gibt und in dem Sinne für mich trotzdem auch eine hoffnungsvolle Sache. Selbst wenn man natürlich jetzt keine Illusion darüber haben muss, dass das ein kleiner Ansatz ist in einem Meer von wirklich einem dramatischen Chaos, der alles andere als in eine positive Richtung zeigt.
Ja. So, ich würde dann auch sagen, ihr seht uns ja dieses Wochenende dann auch nochmal in einem Videobeitrag.
Genau, nochmal sorry an euch, die ihr das schaut, dass wir dieses Wochenende keine neue Folge herausbringen, wie sonst in unserem normalen Rhythmus. Wir arbeiten da wieder an was Größerem und ich bin ja auch in Berlin unterwegs und es hat einfach zeitlich da nicht funktioniert. Aber ein kleines Trostpflaster mit dem Videobeitrag zur Märzrevolution ist es auf jeden Fall.
Wird auch auf jeden Fall ein sehr schönes Video und ihr könnt euch auch schon auf die Folge freuen. Wird sicherlich auch vielleicht ein, zwei Sachen, die wir heute angesprochen haben, aufgreifen. Vielleicht Stichwort Antisemitismus könnte euch da schon eine Schlagrichtung vorgehen. Ja, und in dem Sinne würde ich dann sagen, sehen wir uns dann wieder nächsten Mittwoch.
Richtig. Macht's gut, Leute. Auf bald. Glück auf.
Glück auf.